SWR 2 Forum.
Albtraumkind. Warum bereuen Frauen, dass sie Mutter sind? Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Die israelische Soziologin Orna Donat hat eine Diskussion über das Muttersein angestoßen. Sie befragte Frauen, die sich zurücksehnen nach einem selbstbestimmten Leben. Frauen, die die eigenen Kinder als Albtraum bezeichnen und offen sagen, dass sie sie aufgeben würden, ohne mit der Wimper zu zucken. Regretting Motherhood, das Muttersein bereuen, so heißt das Schlagwort, das in sozialen Netzwerken auf ein enormes Echo stößt. Warum trifft diese Haltung offenbar den Nerv vieler Frauen? Paula Irene Villa ist Professorin mit einem Lehrstuhl für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Frau Villa, was ist denn mit diesen Frauen los, die ihre Mutterschaft bereuen? Sind die genetisch falsch gepolt? Oder einfach ehrlicher?
Also ich glaube tatsächlich, mit Genetik hat das nicht viel zu tun. Sicherlich kommt in diesen Interviews, die die Kollegin in Israel durchgeführt hat, eine andere Ehrlichkeit womöglich zutage, als wir das so im Alltagssprechen kennen über Mutterschaft und Elternschaft. Ich will an dieser Stelle etwas kurz korrigieren, was Sie in der Frage formuliert haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Studie. Diese Mütter, die da erzählen, bereuen ihre Mutterschaft, aber nicht die Kinder im Konkreten. Und das ist ein wichtiger Unterschied, der in den Erzählungen der Mütter sehr betont wird und den auch die Kollegin in ihrer Studie herausarbeitet. Also es ist nicht so sehr der Punkt, dass sie konkret ihre Kinder nicht lieben oder nicht mögen oder sofort weggeben würden als sozusagen die Menschen, die sie sind, sondern dass sie Muttersein und Mutterschaft stark bereuen. Das ist ein wichtiger Unterschied, über den könnten wir vielleicht auch nochmal diskutieren.
Mhm. Es gibt aber ein entsprechendes Zitat. Also ich habe jetzt nichts gesagt, was nicht von Frauen geäußert wurde.
Ja, dieses Weggeben ohne mit der Wimper zu zucken, in der Tat, das habe ich auch gelesen. Das steht aber tatsächlich im Kontext zu sagen, wenn ich könnte, würde ich einfach keine Kinder haben. Aber sie betonen in dem, was ich jedenfalls in der Studie gelesen habe, immer wieder, dass sie diese Kinder eigentlich also als konkrete Menschen lieben und schätzen, dass sie sich nur gewissermaßen wünschen, selber nicht für die verantwortlich sein zu müssen oder gewesen zu sein oder diese Erfahrung von Mutterschaft bereuen tatsächlich.
Mhm. Aber Kinder haben ohne diese Erfahrung von Mutterschaft, das geht ja nun auch nicht.
Nein, aber man kann tatsächlich ja vielfach, und das kennen wir auch aus anderen Beziehungsformen, aus anderen Kontexten, man kann ja sozusagen eine bestimmte, nennen wir es mal etwas naiv, Rolle oder Zuständigkeit nicht mögen oder nicht wollen oder überfordert sein, aber nicht die konkreten Menschen, um die es dort geht, damit auch sozusagen in Bausch und Bogen verdammen. Also das können wir ja in vielen Situationen auch trennen, ja, wenn wir sagen, es ist uns zu anstrengend, Lehrerin zu sein, aber eigentlich mögen wir diese Schüler und Schülerinnen konkret oder so. Also man kann ja sozusagen die Person von der Art und Weise der Verantwortung, die man eventuell für sie hat, ja trennen. Ich wollte zumindest auf diesen Punkt nochmal aufmerksam machen, weil in der Diskussion darum, Regretting Motherhood, also sofern ich sie mitbekommen habe, vielfach ja diesen Müttern so dieses Monströse, ihre Kinder nicht lieben, vorgeworfen wird. Und ich glaube, das trifft den Punkt dieses Bereuens nicht so ganz.
Lisa Harmann lebt als freie Journalistin und Autorin in Overath bei Köln. Sie ist dreifache Mutter und beschäftigt sich seit der Geburt ihres ersten Kindes mit der Frage, wie kommen Frauen mit den Belastungen der Mutterrolle klar? Frau Harmann, wenn Frauen ihre Mutterschaft bereuen, nach Ihrem Eindruck, was ist das denn für ein Typ von Frau?
Ja, ich glaube, dass das Frauen sind, die besonders ehrlich zu sich selbst sind. Ich glaube, dass dieses Bereuen, bis man dort ist, dem gingen viele Gedankengänge voraus. Also es sind nachdenkliche und reflektierte Menschen, so wie ich das im Moment sehe. Es sind vor allem solche, denen alle Wege offen standen, glaube ich. Zum Beispiel, weil sie studiert haben oder weil sie eine gute Ausbildung gemacht haben und die Einschränkungen der Mutterschaft dann besonders deutlich spüren.
Aber Frau Hamann, wir haben jetzt hier zwei Mitdiskutantinnen in der Runde. Zu der anderen kommen wir gleich noch. Alle Mütter, genau wie Sie, trotzdem Professorin, trotzdem internationales Renommee.
Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Muttertypen, dass einige mit den Anforderungen besser zurechtkommen und andere weniger gut. Ich glaube auch, dass es eine große Dunkelziffer gibt von Müttern, die es bereuen. Es ist ja ein Tabubruch. Man merkt es jetzt an dieser Diskussion über Regretting Motherhood. Das ist ja wie ein Wespennest, in das gestochen wurde. Und jetzt fliegen alle aus und sind ganz aufgeregt und ganz viele äußern ihre ambivalenten Gefühle. Ambivalente Gefühle haben, glaube ich, alle Mütter. Niemand hat Lust, Kartoffelbrei von Wänden zu kratzen. Das passiert in der Mutterschaft. Das sind 10 Minuten, in denen man denkt, mein Gott, läge ich doch jetzt am Karibikstrand. Aber diese ambivalenten Gefühle sind eben nicht das, über das wir hier in der Studie reden, sondern da geht es tatsächlich um das Bereuen. Und da sehe ich auch den Unterschied, der gerade schon angesprochen wurde, zwischen Bereuen der Mutterschaft und Bereuen der Kinder. Denn ich habe mit einer Mutter länger gesprochen für einen Artikel in der Welt, die wirklich ihre Mutterschaft bereut. Und die bereut sie, weil sie ihr Kind so sehr liebt und weil sie so wahnsinnig viel Kraft in diese Erziehung des Kindes investiert und weil sie keine Entscheidung mehr treffen kann, ohne mitzudenken, ob es dem Kind auch gut tun würde. Und sie sagt, wenn sie 5 Jahre zurückgehen könnte und wüsste, wo sie heute steht und dass sie nicht in dem Beruf arbeiten kann, in dem sie arbeiten will, dass sie dann sagen würde, sie würde eher auf Kinder verzichten. Was aber nicht heißt, dass sie die Existenz dieses Kindes jetzt bereut.
Und nach Ihrem Eindruck, Frau Hamann, wie viele Frauen sind das bei uns in Deutschland, die wirklich so diese Haltung haben, ich bereue es, dass ich Mutter geworden bin?
Ich glaube, es sind nicht viele. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht mit einer Magersucht vergleichen könnte. Also, dass die gesellschaftlichen Zwänge so sehr verinnerlicht werden, dass man irgendwann keinen Stopp mehr findet und sich die Mutter dann in dieser Mutterrolle auflöst. Also ihre gesamten eigenen Interessen zurückstellt hinter dem Kind. Also ich habe in der Diskussion jetzt mitbekommen, dass viele dieser Mutter geraten haben, sich doch mal Freiräume zu schaffen. Und ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn man einer Magersüchtigen sagt, sie soll doch einfach mal ein Buttercroissant essen. Sie stecken da so tief drin in dieser Spirale, dass sie da selbst nicht mehr rauskommen.
Nun zu unserem dritten Gast, Barbara Finken. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Frau Finken, dass Frauen ihre Mutterschaft bereuen, ist das denn ein ganz neues Phänomen?
Ich glaube, das war das große Thema des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert, das ja auch gleichzeitig das Frausein durch das Mutterwerden definiert hat. Eine glückliche Frau, eine erfüllte Frau muss Mutter werden. Und das war sozusagen die Norm, die im 19. Jahrhundert sehr massiv durchgedrückt worden ist. Und mit dieser gesellschaftlichen Norm kam auch gleichzeitig die Angst der Autoren oder auch die Unzufriedenheit der Frauen. Und die Romane sind voll von Frauen, die eben, wie das so schön heißt, nicht Mutter werden, obwohl sie biologische Mütter sind. Das heißt, die Mutterschaft wächst nicht in ihnen. Sie wachsen, kann man auch sagen, nicht in diese Rolle rein.
Wer zum Beispiel?
Madame Bovary ist das berühmteste Beispiel einer Nichtmutter. Also als ihr Kind geboren wird und sie sieht, dass es eine Tochter ist, fällt sie schon gleich vor Enttäuschung in Ohnmacht. Ganz berühmt auch die Paquette von Victor Hugo in Notre Dame de Paris. Die hingegen wächst vollkommen in ihre Mutterrolle hinein und wird eine fantastische Mutter. Andere Mütter bei Zola zum Beispiel ziehen ihre Männer oder ziehen den Sex oder ziehen die Kunst vor und werden nicht zu Müttern. Oder Huren, die Nana wird nicht zu einer Mutter, sondern die stärkt über ihr Kind hinweg und das Kind, das verkümmert. Und ich glaube, dass man diese Diskussion wirklich vor den Rollenerwartungen sehen muss, die Gesellschaften an dieses Muttersein stellen. Und ich glaube, dass dieser Akt zu sagen, ich bereue es, Mutter geworden zu sein, eigentlich sagt, ich bereue es, mich dieser Norm gefügt zu haben und mich dieser Norm nicht fügen zu wollen und eigentlich auch nicht diese Norm inkarnieren zu können. Und ich glaube, deswegen muss man immer genau sehen, in welchen gesellschaftlichen Zwängen und Strukturen dieser Akt, also dieser Sprechakt, der aggressiv ist und der in der Tat ein Tabubruch ist, dieser Sprechakt geäußert wird.
Für diese Studie wurden ja Frauen in Israel befragt. Frau Finken, warum hat es Sie nicht überrascht, dass die Studie gerade aus Israel kommt?
Mich hätte es auch nicht überrascht, wenn sie aus Deutschland kommt, aber ich glaube, dass in Israel, und das sagen ja auch viele Frauen, dass es einen demografischen Wettlauf mit Palästina gibt, dass es also praktisch eine nationale Aufgabe ist, dass es auch eine Aufgabe ist, vielleicht für die Toten des Holocaust neues Leben auf die Welt zu bringen. Und das sagt ja auch eine Frau, dass damit auch bestimmte rassistische Probleme aufkommen. Ja, und ich glaube, dass in so einem hoch überbesetzten und in so einem sehr stark von Erwartungen, also auch von nationalen Aufgaben praktisch durchdrängten Feld, dass das ein besonders starker Druck ist, den man eben auch als erdrückend empfindet.
Und wieso könnten Sie sich dann vorstellen, dass das auch in Deutschland gewesen sein könnte?
Also in Deutschland ist das aus einem anderen Grund so. Also in Deutschland sind wir ja sehr stark an diesem traditionellen Mutterbild hängen wir. Und wir, wenn Sie die ganzen Umfragen sehen, dann empfinden es die meisten Frauen als eine Entweder-oder-Entscheidung, also entweder ich habe ein erfülltes Berufsleben oder ich werde Mutter. Das heißt, sie glauben, das eine für das andere aufgeben zu können. Das ist eine tragische Fehleinschätzung, aber die ist bei uns sehr stark verbreitet und wird auch sehr stark propagiert. Und die Leute glauben da selber dran. Das ist die Aufgabe von etwas, was einem sehr am Herzen liegt und dass man dazu gedrängt wird. Das ist schon auch hart. Das sagt diese eine Dame ja auch, die Sie in der Welt interviewt haben, die sagt ja auch, ich kann jetzt nicht in diesem Beruf arbeiten, weil ihr Mann sagt, du bist eine gute Mutter, du hast das Kind nicht weggegeben. Nach dem Motto, wenn sie das Kind mit 3 Monaten, wie das die Französinnen tun, oder mit 1 Jahr, wie das die Deutschen mittlerweile eigentlich auch tun können, in eine Kinderkrippe gibt, das heißt ja nicht, dass sie das Kind weggibt, dann gilt sie eben als schlechte Mutter. Und ich glaube, genau in diesem Konflikt, in diesem Entweder-Oder, wo man glaubt, sich entscheiden zu müssen, ist das natürlich auch ein wahnsinniger Verlust.
Ich würde da auch gerne noch eigentlich nachlegen, das nochmal stärken. Also ich glaube, wir haben auch in der Bundesrepublik eine ja pronatalistische sozusagen Politik oder die Idee von Geburtenraten als sozusagen nationales Policy-Thema. Das ist bei uns ja sehr präsent. Also immer, wenn es um Sozialpolitik, um Renten oder sonst was geht, glaubt man, die Mütter oder die potenziellen Mütter adressieren zu müssen, die dann sozusagen ein Rentenproblem lösen, weil sie mehr Kinder kriegen oder den Fachkräftemangel oder was auch immer. Also das ist schon auch in der Gegenwart hier sehr präsent. Und in Deutschland der Gegenwart haben wir, glaube ich, eine Situation, darauf deuten ganz, ganz viele Studien, etwa zu Eltern und Mutterschaft hin. Wir haben eine Situation, in der Mutterschaft, wie vieles andere, auch gerade was mit Weiblichkeit zu tun hat, als sozusagen Megaprojekt immer gesehen wird. Also wenn Haus, dann perfekt. Wenn Kochen, dann auf höchstem Niveau. Wenn Kinder, dann optimal als Humankapital ausgestattet, super investiert, genau richtig getimt, total projektförmig vorgeplant und durchgeführt. Wenn Beruf, dann auch die absolut gelingende Karriere. Wenn Kleidung, dann sozusagen perfekt und so weiter. Also so ein Perfektionsanspruch, der so das Paradigma Angelina Jolie oder Madonna oder wer auch immer ist. Und das ist ein Druck, den eigentlich auch alle Modelle im Moment von Mutterschaft und Elternschaft und Frau sein haben.
Frau Willer, ich möchte gerne nochmal auf die Studie zurückkommen. Da wurden ja nur 23 Frauen befragt. Sie sind als Soziologin vom Fach. Was ist denn von einer solchen Studie eigentlich zu halten?
Also durchaus viel, aber eben auch in ihren Grenzen. Das ist keine, wie auch immer, geartete repräsentative Studie. Den Anspruch hat sie ja auch gar nicht. Es ist andererseits eine, glaube ich, doch sehr solide durchgeführte Studie, die zumindest deutlich ausweist, mit wie vielen Interviews sie gearbeitet hat, aus welcher Schicht die Mütter kommen, wie alt sie sind, welchen Bildungsstand sie haben. Da hat die Autorin sich auch bemüht, eine Breite abzubilden.
Alter, glaube ich, 20 bis 70?
Ja,
was
genau.
Was für Schichten sind das?
Das sind eher affine Mittel- bis Oberschichten, die überwiegend, also mindestens sozusagen ein ja, Abitur aufwärts haben. Einige bezeichnen sich als eher kleinen Angestelltenmilieu, aber es ist ja eine bildungsaffine mittelschichtsbasierte Studie. Und da kann schon das zutreffen, was die Kollegin vorhin sagte, dass es eben auch Mütter sind, die reflektiert zumindest artikulieren, wobei ich nicht glaube, dass dieses Bereuen eine bestimmte Art von sozusagen formaler Reflexion bedarf. Man kann auch ja, mit einem ganz anderen Kontext bereuen.
Und warum regt diese Studie nun so viele Menschen auf? Warum
tut
diese
sie das?
Vielen,
ich frage mich.
Ja, es gibt einerseits, also wenn man mal in die sozialen Netzwerke schaut, ja, Frau Hamann, vielleicht können Sie da auch ein bisschen was zu sagen.
Ja, genau. Also es gab in den ersten 48 Stunden nach dem SZ-Bericht über die Studie schon über 150 Blogbeiträge zum Thema. Also es war schon wirklich wie in ein Wespennest gestochen.
Naja, ich meine, das ist natürlich auch ein, wie soll ich das mal sagen, uns alle absolut bedrohender Akt. Ja, also wir alle hängen davon ab, dass wir irgendwann mal zur Welt gebracht werden. Ja, und wenn denn dieser Akt, der uns gründet und von dem wir in unserem Sein abhängen, wenn denn dieser Akt bereut wird, das ist ein Tabubruch, dem würde ich absolut zustimmen. Zumal diese gesellschaftliche Norm eben, dass das Muttersein die Erfüllung von Weiblichkeit ist, noch immer relativ aktuell ist und auch das wird durchbrochen. Also insofern verstehe ich schon, dass dieser Akt, den hat diese Soziologin ja auch als einen sehr aggressiven Akt inszeniert. Ja, also sie hat gesagt, ich habe nur mit Frauen geredet, die darüber reden wollten, dass sie ihre Mutterschaft grundsätzlich bereuen und sie hat sogar in dem Teil gesagt, dass sie zwar ihre Kinder lieben, aber dass, wenn es Reversibilität gäbe, also wenn man nicht das rückgängig machen könnte, sie diesen Akt rückgängig machen würden. Das ist natürlich eine Nichtung von Leben und das ist natürlich eine Art des Ausbuchstabierens von, wie Sie schon sagen, die Ambivalenz, die jeder Mutterschaft innewohnt. Ich finde es ganz verständlich, dass es darauf eine sehr lebhafte Reaktion gab.
Ich glaube auch, dass das war, als würde eine Blase platzen. Also man spricht eben öffentlich nicht über die Einschränkungen der Mutterschaft oder das Unglücklichsein vielleicht, wow, das Partielle.
Warum und nicht, Frau Hamann?
Genau, nein, ich habe das Gefühl, dass es da einen Wandel gibt. Also es gibt ja jetzt auch wahnsinnig viele Bücher auf dem Markt, die sagen, die Vereinbarkeit ist eine Lüge oder so. Das fängt ja jetzt gerade erst an, dass man auch mal sagen darf,
aber Frau Hamann, da muss ich mal was sagen, das ist Quatsch. Ich meine, das ist wirklich ein deutsches Problem. Die Vereinbarkeit ist keine Lüge und gucken Sie mal, da brauchen Sie mal nach Dänemark oder Frankreich zu gucken. Das geht mir wirklich, also das finde ich wirklich blöde.
Das natürlich, meine ich auch nicht inhaltlich, sondern...
Nein, ich weiß das schon, aber ich finde dieses Gerede blöde und reaktionär. Ja. Weil natürlich können Sie nicht vereinbaren, wenn Sie sagen, ich will 24 Stunden bei dem Kind sein, ja, und außerdem will ich auch noch Professorin werden oder Ärztin. Das ist natürlich absurd. Das Problem ist darin nicht, dass das nicht vereinbar oder schwer ist. Das Problem ist, dass wir ein Leitbildkonflikt haben und dass wir kein Leitbild haben, mit dem wir irgendwie alle gut leben können, ohne uns dauernd gegenseitig legitimieren zu müssen als Supermami oder als Superkarrierefrau. Ja, wenn wir mal so vernünftig wären wie unsere europäischen Nachbarn und diesen Quatsch mit diesem Mutterwahn mal ein bisschen aufhören würden, ja, dann hätten wir auch diese ganze Belastung und dieses Perfektionsding nicht, von dem Frau Willer eben geredet hat.
Genau, und ich glaube, wir stehen da aber an einem Anfang. Und es ging mit dem Buch Kinderkacke los von Lindemann und Heilmann, dass man auch mal sagen konnte, es ist mir zu anstrengend und ich will jetzt mal einen Tag im Bett liegen bleiben und mich nicht kümmern.
Es gab mal ein Bilderbuch, verdammte Scheiße, schlaf endlich ein oder so ähnlich, ne?
Ja, genau, liegt auch bei mir zu Hause.
Also der Anfang, ich muss da Frau Fink ein bisschen auch recht geben, also wenn man zumindest sich nicht nur akademisch, sondern sagen wir mal intellektuell mit diesen Dingen beschäftigt, der Anfang ist mindestens Simone de Beauvoir oder davor noch, also es hat nicht jetzt sozusagen in den letzten Jahren mit diesen semi-ironischen Ratgebern angefangen, die ja flockig sozusagen schreiben, sondern das Problem dieser so wirklich einerseits sehr naturhaft, totalen, instinkthaften Symbiose Mutterschaft einerseits und dem Anspruch von Frauen zunehmend, dann insbesondere durch die neuen sozialen Bewegungen seit den 70er Jahren, also der Anspruch auf Teilhabe, auf Erwerb, auf Einkommen, auf politische, kulturelle Sichtbarkeit, dass das so beides nicht zusammengeht, das ist wirklich seit also 40, 50 Jahren ein Thema und da muss man sozusagen wirklich auch nochmal in Erinnerung rufen, was die zweite Frauenbewegung da auch, mindestens auch die erste schon, aber gut, die zweite Frauenbewegung da alles angestoßen und angesprochen hat. Ich verstehe schon, wie Sie das meinen, dass das jetzt sozusagen so präsent ist und auch im Alltag als ein Problem so verankert ist. Aber das ist wiederum, und da muss ich Frau Finken auch recht geben, das ist ja wiederum das Problem, dass es hierzulande immer nur als Problem präsent ist. Genau. Ja, als eigentlich
ja, nicht
Unmöglichkeit.
Nur, ne? Also ich glaube schon, ist, also es ist falsch. Zum einen, dass das Mutterbild eben wahnsinnig hochgestellt wird.
Genau.
Ich glaube aber wirklich, dass die Diskussion über Regretting Motherhood so groß geworden ist und so aufgeregt geführt wird, weil vielen auch eine Last von der Schulter genommen wird. Indem jemand sagt, dass er bereut, können sich in diesem Schatten ganz viele Mütter äußern und sagen, ich bereue zwar nicht, aber ich habe ja auch anstrengende Momente. Und ich glaube, dass sie darüber reden, ist schon ein gutes Zeichen und entlädt viel. Und danach können sie, glaube ich, fröhlicher wieder in den Alltag zurückgehen. Einfach, dass ich, ja, wirklich, also dass sich das anspannt und oh Gott, ich schaff's nicht, ich bin die Einzige, die das nicht schafft. Alle anderen kriegen es ja irgendwie hin, die kriegen ihre Küche schön, die kriegen ihre Kinder zum Gitarrenunterricht, die kriegen gute Noten hin bei den Kindern, die können noch eine tolle Ehe führen. Womit wir bei der Frage sind, wo sind überhaupt die Väter? Darüber sollten wir vielleicht auch
machen wir noch.
Ich möchte noch mal eine Sache sagen über Mutterschaft, ja, und was daran für Erwartungen dranhängen. Wenn Sie sich überlegen, dass im 18. Jahrhundert, da gibt es ja dieses wunderbare Buch von Elisabeth Badinter, ne, dass kein Mensch von einer Frau, die ein Kind bekam, erwartete, dass sie das stillte, dass sie das liebte, dass sie mit dem, was weiß ich, wie viele Stunden am Tag verbrachte. Das erwartete gar kein Mensch. Das heißt, das ist ja nicht so, dass Mutter werden oder Mutter sein, sowas wie eine ontologische Geschichte ist. Dazu gehören diese ganzen von Ihnen ja auch eben zitierten Anforderungen, diese Bürden. Diese Bürden sind aber nicht natürlich da. Die Kinder kamen zu den Ammen und wenn die bei den Ammen starben, sehr viele, das wussten auch alle und das war jetzt eben so. Ja, das heißt, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, jetzt da irgendwie 24 Stunden die Amme und dann die Erzieherin und dann irgendwie noch das Kindermädchen zu sein. Also das war ja eben die große Wende im 18. Jahrhundert. Die Mutter soll sich um das Kind kümmern, die Mutter soll das Kind stillen, die Mutter soll die Funktionen, die früher auf Ammen, Kindermädchen, Erzieherinnen verteilt waren, all das soll jetzt die Mutter aus dem Herzen machen. Und das ist ja eine neue Erfindung. Ja. Und nur weil wir mit dieser neuen Erfindung leben, die wir jetzt auch noch als die Natur der Sache ausgeben, deswegen kommt es ja überhaupt nur zu diesem, was Sie ganz richtig als Bürde, Druck, Perfektionsanspruch und sowas.
Nicht nur.
Aber wie kommt es dazu?
Also ich würde an der Stelle vielleicht auch was dazu sagen, aber nochmal kurz anknüpfen an das, was Frau Finken gerade sagte. Wir müssen einfach nochmal stärker uns im Bewusstsein holen und mit dieser Studie einen Beitrag dazu leisten will, nämlich dass eben ja Mutterschaft eine soziale Konstruktion ist. Und das ist ja der Kontext, den wir jetzt hier, zumindest auch in Deutschland, in Westeuropa haben, auch in den USA, dass diese soziale Konstruktion nicht mehr konsensuell einfach gedeckelt ist als zumindest Diskurs und Ideologie im Sinne einer Natur. Und das ist genau in diesem Sinne, weil wir seit also dem Ende des 18. Jahrhunderts, seit Rousseau und fortan lernen, aufwachsen, relativ alternativlos mit der Vorstellung, dass insbesondere Mutterschaft in der Gebärmutter genetisch geradezu physiologisch drin ist. Es kommt nicht mal aus dem Herzen, sondern das Argument ist die Natürlichkeit in einem biologistischen Sinne. Ja, alles Weibliche ist eine Dependenz der Eierstöcke, also sozusagen die Mütterlichkeit als genetisch, anatomisch, morphologisch, hormonell angelegtes Programm. Und das ist so überzeugend, weil wir ja sehr scientistisch, sehr wissenschaftsgläubig sind, schon seit geraumer Zeit in unseren Gesellschaften. Und weil jede Abweichung davon als wieder natürlich monströse Perversion erscheinen muss. Und das macht dieses Regretting, dieses Bereuen jetzt im Moment für viele vielleicht auch so schwer erträglich, weil viele das völlig widernatürlich, pervers, monströs finden.
Aber Frau Villa, da muss ich Ihnen als Soziologin jetzt doch nochmal eine Nachfrage stellen. Es ist doch so, Kinder kriegen, natürlich ist das doch in entscheidenden Teilen heute überhaupt nicht mehr. Und da
so
gibt es
ja
eigentlich auch keine
Tabus.
Es gibt die künstliche Befruchtung, es gibt die Samen- und die Eizellspende, es gibt Leihmütter, es gibt Familien mit zwei Vätern, wer nicht schwanger werden will, der verhütet, holt sich die Pille danach oder treibt ab. Alles möglich. Ja. Warum ist es da noch ein Aufreger, wenn eine Frau ihr Muttersein bereut?
Genau darum. Ich würde Ihnen völlig recht geben. Das sind alles Optionen, die Sie gerade genannt haben, die wir erst jüngst oder schon seit ein paar Jahren oder vielleicht Jahrzehnten haben und die auch nicht alle gleichermaßen legitim sind. Und das führt dazu, dass Mutterschaft, auch Elternschaft, auch Vaterschaft zu einem nicht prinzipiell nur gestaltbaren Prozess wird, sondern für alle wissen oder immer mehr Leute wissen und leben auch so, nämlich dass das gestaltbar ist. Und das macht ratlos, das macht unsicher und das macht es eben gestaltungsbedürftig. Und genau in diese Situation kommt eben das Bereuen sozusagen noch als weiterer Aspekt dazu. Das wird jetzt vielleicht einfach auch sagbarer und diskutierbarer in dem Zusammenhang. Genau weil es zunehmend unklar wird, was eigentlich richtige, gute, gelingende Mutterschaft in der Gegenwart ist. Und das ist hochgradig richtig und wichtig, dass wir diese Auseinandersetzungen führen.
Diese Frage möchte ich gleich weitergeben an Frau Harmann in diesem SWR2-Forum zum Thema Albtraumkind. Warum bereuen Frauen, dass sie Mutter sind? Frau Harmann, die Rabenmutter-Diskussion haben wir in Deutschland doch eigentlich überwunden. Was macht heute eine gute Mutter aus?
Tja, wenn man das wüsste, glaube ich, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Es gibt die Rabenmutter noch in Deutschland. Also das ist nicht überwunden bislang. Es gibt immer noch diejenigen, die sagen, wer Vollzeit arbeiten geht als Mutter, ist eine Rabenmutter. Die anderen sagen, die Helikoptermam, die den ganzen Tag ums Kind kreist und alles für es tut, ist auch eine Rabenmutter. Also ich glaube, dass das auch auf der Mütterebene ein schwieriges Thema ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sich Mütter eben vor anderen Müttern rechtfertigen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sehen sich fast wie Arbeitskollegen, die sagen müssen, ich bin jetzt auf dem Stand und ich habe jetzt die Präsentation fertig bekommen oder mein Kind hat jetzt die und die Urkunde bekommen. Da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen von lösen. Und ich glaube, gerade durch die vielen Freiheiten und Möglichkeiten, die wir haben, sind wir eben so ein bisschen orientierungslos in dieser Mutterschaft. Und die gute Mutter gibt es nicht.
Ich möchte noch einen Aspekt kurz aufbringen, den ich interessant finde. Das richtige Maß, die Grenzen finden, das Grenzen abstecken. Ich glaube, dass in vielen Feldern, ob es beim Gewicht ist, beim Sport, beim Arbeiten, beim Umgang mit Social Media, bei der Ernährung und so weiter und so fort, das Grenzen abstecken, das richtige Maß finden, ein ganz zentrales gesellschaftliches Thema ist, weit über Mutterschaft hinaus, aber Mutterschaft eben auch sich darin verortet. Das ist eine neue, ja, gesellschaftliche Situation, gesellschaftliche Dynamik, dass wir ganz stark selbst verantwortlich sind. Wir nennen das vom Fach her Gouvernementalität, also dass wir ganz stark selbst verantwortet werden und verantwortlich sind dafür, immer das richtige Maß zu finden und das Maß zu halten, also Disziplin. Schlank und fit zu sein, aber nicht magersüchtig. Gut auf die Kinder aufzupassen, aber nicht Helikopter-Moms zu werden. Viel und angemessen zu arbeiten, aber nicht den Burnout zu kriegen und so weiter. Das ist ganz, ganz stark. Geht es darum, in ganz vielen Feldern das richtige Maß zu finden. Und die richtig erfolgreichen Subjekte, die richtig erfolgreichen Menschen sind die, denen das gelingt oder die so wirken, als würde es ihnen gelingen. Und da ist Mutterschaft eben auch ein Beispiel dafür. Mhm. Ja? Mach es richtig. Nimm dir die Auszeit. Mach dir Pause. Du bist verantwortlich, das ist ja immer die Adressierung, du bist ganz allein selber verantwortlich dafür, ob dir Mutterschaft oder die richtige Silhouette oder das richtige Styling oder die richtige Karriere gelingt.
Frau Finken, Sie haben als Literaturwissenschaftlerin ein Buch geschrieben mit dem Titel Die deutsche Mutter, 2001 im Piper Verlag erschienen. Wenn ich da den Untertitel mal zitiere, der lange Schatten eines Mythos, wo liegt denn der Ausgangspunkt dafür?
Da stimme ich nicht ganz mit Frau Willer überein, weil es ist schon richtig, dass dieses Muttersein biologisiert worden ist, ja, aber gleichzeitig ist diese Biologie auch wirklich vergeistigt worden. Das heißt, wir empfinden, das Muttersein ist nur in diese zentrale Funktion für unser Menschsein, für unser Frausein und für unsere Gesellschaften geraten, weil es gleichzeitig als der höchste und der idealste geistige Wert gesehen wird. Das heißt, wir haben eigentlich sowas wie eine Vergeistigung von Biologie vor uns. Ja, und deswegen ist diese Vorstellung des Herzens für dieses Muttersein eben doch, glaube ich, ganz zentral und die war auch immer schon zentral dafür. Man kann sagen, es ist eine Verbiologisierung des Herzens geworden. In Deutschland ist das besonders unglücklich gelaufen. Wir sind in einem Erwartungskonflikt. Ja. Also man erwartet von Frauen heute, dass sie zum einen autonom, finanziell unabhängig, berufsaktiv sind und man erwartet von ihnen zum anderen, dass sie eine Vollzeitmama sind. Diese beiden Erwartungen gehen aber nun mal nicht zusammen. In Frankreich gilt das zum Beispiel nicht, in Dänemark gilt das auch
nicht. Also Sie würden schon sagen, normal. Spezifisch deutsch ist
natürlich,
das, ja?
Spezifisch deutsch. Und das hat angefangen in Deutschland mit der Reformation und das ist durch den Nationalsozialismus, hat das eine besondere Zuspitzung erfahren. Und danach sind wir jetzt in diesem Konflikt zwischen der DDR, die haben ihre Kinder ausgelagert, weiß der Teufel was. Wir hingegen, die kleinen deutschen Superfamilien und so, sind wir in diesen ideologischen Konflikt gekommen und das ist in Deutschland ein besonders harter Konflikt, der, finde ich, besonders tragische und überflüssige Entscheidungen verlangt. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist, das beides zu verbinden. Das sagt aber kein Mensch. Aber es ist eine Frage, ob ich sage, das ist eine süße Last, wie die Franzosen. Ja? Es ist eine süße Last. Oder ob ich sage, das ist eine schwere Bürde und ich will eins davon abschütteln oder was weiß ich.
Und welche Bedeutung hat die Fortpflanzung dann für die weibliche Identität, Frau Finken?
Ja,
da ist
Deutschland auch relativ liberal, ja, weil alle meine Kolleginnen oder fast alle meine Kolleginnen haben keine Kinder. Frau Willer ist hier gerade eine Ausnahme, ich auch. Aber
also bei den Professorinnen an der Ludwig-Maximilians-Universität.
Nicht nur an der Ludwig-Maximilians-Universität. Also alle Frauen, die sehr stark im Beruf engagiert sind, haben ja in Deutschland normalerweise keine Kinder. Und das findet auch gar keiner schlimm. Das finden alle Leute eigentlich ganz okay. Und in der Generation meiner Professorin, da gab es noch ganz, ganz wenige, da gab es vielleicht mal eine mit einem Kind, aber da war das nicht Kinder haben die Norm. Und ich denke, dass man kann auch sagen, das ist ein Beispiel für die Liberalität unseres Landes, dass wir das im Prinzip nicht mehr als eine Norm empfinden, dass eine Frau Kinder haben muss. Das ist in anderen Ländern sicherlich viel stärker, dass es ganz klar ist, dass man Kinder hat und trotzdem eine Karriere. Und bei uns sagt man, okay, du hast die Karriere dafür, wir haben auch nicht mehr den Anspruch, dass du Kinder hast.
Also meine Erfahrung ist ein bisschen eine andere. Ich finde, ganz subjektiv gesprochen, unter den Kolleginnen gar nicht so wenige, die Kinder haben. Und für mich war im Gegenteil zu Frau Finken eher die Erfahrung dann auch früher als Nachwuchswissenschaftlerin wichtig, dass ich vielfach mit Professorinnen zu tun hatte, die meine Doktormutter waren oder Betreuerinnen oder Mentorinnen, wie auch immer, die auch im Kontext dann der zweiten Frauenbewegung auch selber Mütter geworden waren. Und die habe ich immer als viel fantasievoller, kreativer, entspannter in Bezug auf ihre Mutterschaft erlebt als so manche Gleichaltrige von mir. Also die waren da viel kreativer und erzählten von WGs und Pendeleien oder so. Und ich würde auch dem nicht zustimmen, dass es undramatisch ist, keine Kinder zu haben. Also diese Karikatur, diese sehr böswillige von der Professorin, von der geistig tätigen Frau, von der Karrierefrau, die keine Kinder hat, das ist nach wie vor wirkmächtig. Es ist eine bösartige Karikatur, die eben Frauen diffamieren soll. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie es vielleicht an Überzeugungskraft verliert, aber es ist nach wie vor eine leicht einzusetzende, diffamierende Figur, ja, die Karrierefrau, die geistig tätig ist und keine Kinder hat.
Frau Hamann, wie sehen Sie das denn?
Ja,
Sie sind jetzt nicht
einher.
In der Wissenschaft tätig, Sie sind Journalistin, Autorin, haben in Berlin gelebt, in Overath bei Köln, leben Sie jetzt gemeinsam wieder, also mit Ihrer Familie, bei Ihren Eltern, also auch im Grunde im Umfeld der ehemaligen Klassenkameradin sicherlich zum Teil. Wie wird da auf das Thema geschaut?
Ich finde schon, dass es heutzutage auch noch ein Problem ist, keine Mutter zu werden. Wir haben jetzt neulich erst bei uns im Blog bei Stadtland Mama mit einer Frau gesprochen, die eben keine Kinder hat und bewusst keine Kinder bekommen hat und sie interviewt. Und die sprach eine ganz andere Sprache. Die sagte, man wird nicht als ganze Frau angesehen, wenn man keine Kinder bekommt. Man bekommt gesagt, dass du es noch bereuen wirst im Alter. Wir haben auch viele Mütter, die uns lesen, die sagen, ich habe zwar keine Kinder, aber, also wie eine Rechtfertigung wirkt das fast, aber ich engagiere mich ehrenamtlich. Also ich glaube schon, dass da noch Nachholbedarf ist in Deutschland. Was die Mutterschaft, da komme ich nochmal auf den Punkt ganz von vorher, viel ausmacht, ist, dass hier mit ganz vielen Ängsten gearbeitet wird. Wenn du das Kind früh weggibst, dann gibt es ein Problem für die Bindung. Oder wenn du viel arbeiten gehst und viel außer Haus bist, es fällt oft auf die Mutter zurück. Und ich glaube, mit diesen Ängsten umzugehen, ist schwierig. Auch die Angst dem Chef gegenüber, wenn das Kind krank ist, kann ich mich jetzt krank melden? Ich glaube, diese Ängste machen das Ganze auch so anstrengend für viele.
Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich spätestens jetzt der Moment, an dem wir auch wirklich nicht nur über Väter, aber insbesondere über die sprechen sollten, sondern auch über andere an der Kindererziehung, an dem Leben mit Kindern Beteiligten sprechen sollten. Weil ich glaube tatsächlich, dass eins der Aspekte, die zu dieser Reue gehören, ist die Alleinzuständigkeit, also die Überforderung durch auch, es ist ja auch wirklich eine existenzielle Zumutung, muss man ja sagen. Ich meine, ich glaube tatsächlich, alle Mütter, vielleicht auch viele Väter, kennen ja diesen wirklich existenziellen Schwindel, den man fühlen kann, wenn man sich vorstellt, was man dem eigenen Kind antun könnte oder was diesem Kind passiert oder den Kindern passieren könnte. Also es ist einfach eine massive, langanhaltende existenzielle Zuständigkeit. Und ich glaube, dass wenn man Mutterschaft oder Erziehung, Familie, Elternschaft stärker noch, als wir das hier in Deutschland gewohnt sind, öffnen würde, auch im Erleben dafür, dass andere Menschen auch, ob genauso, aber auch genauso beteiligt sind an der Liebe fürs Kind, an dem sich kümmern, an der Zuständigkeit, Väter, Nachbarn, Erziehungseinrichtungen, Tanten,
Schulen
und so weiter, Schulen und so, ja, also dass die auch alle beteiligt sind und nicht die Mutter, die allein seligmachende und allein zuständige ist, dann wäre auch das sicher ein Realist, also ein Schritt in Richtung mehr Realismus und Entspannung, und da sollten wir sicher auch über Väter sprechen.
Aber wesentlich, regretting Fatherhood, ist das ein Thema, frage ich Sie jetzt als Soziologin, Frau Willer?
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt einfach, also meines Wissens, gar keine systematische Auseinandersetzung, keine Studien oder so dazu. Die Empirie spricht ja für sich. Offensichtlich gibt es das, weil die vielen Väter, die abhauen und die nie zahlen oder die sich nicht kümmern oder sich nicht einbringen oder Kinder haben, aber faktisch ihre Ehefrauen oder wie auch immer alleinerziehend zu Hause lassen, in Anführungszeichen, die sich nicht einbringen, die nicht aktiv Väter sind. Man könnte das lesen als ein Regretting Fatherhood, aber wahrscheinlich ist es eher ein Ignoring Fatherhood than ein Regretting, und von daher Nein, weiß ich nicht. Müsste man sich mal anschauen, ob es sowas irgendwie gibt.
Wobei man sich bei diesen Vätern natürlich fragen kann, ob die vielleicht auch deshalb gehen, weil eben diese Frau, die nicht nur Frau ist, sondern auch Mutter ist, die möglicherweise auch beruflich sehr engagiert ist und, einfach nicht mehr dem Bild von Frau entspricht, das sie sich wünschen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, können Frauen Kinder haben, sich im Beruf verwirklichen, sexuell attraktiv sein und bei alledem vielleicht noch Zeit für ein eigenes Leben haben, für eigene Hobbys, die sie attraktiv machen?
Klar,
ja, selbstverständlich.
Das ist doch gar keine Frage.
Aber ich mein, vielleicht nicht alles im selben Moment.
Eins nach dem anderen, Girls. Ja. Ja, also das wird uns doch auch nun wirklich.
Aber was sollen wir denn als Mütter auch dazu sagen?
Ja, oder? Eben.
Weil sie kennen vielleicht das harte Leben, das ich ja auch kenne.
Ja, genau. Aber klar
ja.
Auch.
Klar.
Ist kein Ponyhof.
Nee, ist kein Ponyhof. Macht Spaß eigentlich. Macht
Beißen.
Spaß. Geht
ja.
Gut.
Und was bleibt auf der Strecke? Ich bleibe da hart dran, tut mir leid.
Gar nichts. Also mich können Sie da nicht fragen. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich war immer eine sehr glückliche Mutter.
Ich finde, was auf der Strecke bleibt, ist zumindest so ein bisschen mein aktuelles, sagen wir mal, Lebensgefühl, hat vielleicht auch mit einem bestimmten Alter oder so zu tun, ist eine bestimmte Leichtigkeit. Ja, also so eine Art von Leichtigkeit, die man als junger Erwachsener hat oder als... Ja, wenn man einfach jünger ist, von im Hier und Jetzt und man ist nicht so mitverantwortlich für alles Mögliche und muss nicht so vieles gleichzeitig organisieren und bedenken. Aber ich finde das jetzt richtig tragisch auch nicht. Aber ja, das ist vielleicht das, was auf der Strecke bleibt.
Was auf der Strecke bleibt, das geht auch nochmal auf das zurück, was viele Mütter und was Sie auch vorhin angesprochen haben, als diesen, was sie zu diesem Regret bringt. Und dem würde ich zustimmen, dieses Mitleiden, dieses Mitsorgen, diese existenzielle Verantwortung und diese Verletzlichkeit, die man dadurch selber bekommt, weil man sie in dem Kind wiedergespiegelt sieht. Ich würde sagen, die Erfahrung der bestimmten Tiefe eines Leidens und einer Verletzbarkeit, das ist nicht etwas, was auf der Strecke bleibt, aber das ist etwas, was man ohne das Kind wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Nun kann man sagen, ich will das nicht kennenlernen, weil das ist für mich ein so tiefes Leiden, dass ich das nicht erleiden möchte. Mhm. Das verstehe ich, ja. Weil ich würde schon sagen, dass es in der Erfahrung, ein Kind zu haben, eben dieses bis an das Lebensende des Kindes, also so, oder so bis ans eigene Lebensende mit erleiden gibt. Und die Angst, natürlich die dauernde Angst um das Kind, die Verletzbarkeit. Und das haben ja auch ganz viele Frauen in diesen Interviews gesagt. Ja, sie möchten die Stigmatisierung nicht nochmal erleiden, zum Beispiel in dieser rassistischen Frage, die ihnen zugestoßen ist. Und jetzt erleiden sie das in dem Kind nochmal. Und das finden sie unerträglich. Und ich glaube, daran ist was Wahres. Also die Tiefe des Leidens erfährt man, glaube ich, wirklich nur, oder diese spezifische Tiefe des Leidens erfährt man nur, wenn man ein Kind hat, glaube ich. Das denke ich schon.
Aber auch die Tiefe des Glücks.
Ja, die Tiefe einer Liebe, die auch, natürlich, also die, das glaube ich auch. Also ich finde, das ist eher eine Überraschung, dass man eine Art von Liebe erfährt, die man sonst wahrscheinlich, also so diese Art der Liebe nicht erfährt. Ja, und insofern können Sie sagen, ist das auch sehr kitschig. Da hängt Liebe und Leid zusammen und es ist so verknüpft, dass man vielleicht zu oft weinen muss, dass man einfach sehr viel erleidet. Ja, und
das kann man fast als Achterbahn beschreiben.
So. Ja?
Hoch und runter.
Ja.
Ja.
Frau Finken, Sie hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass eine Buch der französischen Philosophin und Feministin Elisabeth Badinter, Der Konflikt, die Frau und die Mutter. Das war ja ein Buch, das vor einigen Jahren ganz stark polarisierte, weil es im Grunde eine Art Gegenbewegung zur Emanzipation beschreibt, dass eben immer mehr junge Französinnen sich wieder zurückziehen in die häusliche Sphäre. Gibt es denn da in Deutschland eigentlich eine ähnliche Entwicklung?
Ich würde sagen, Neo Biedermeier ist ganz stark, ja. Und das hängt mit diesem idyllischen, perfekten Muttersein zusammen, Macaron oder Cupcakes und die richtigen Kleider und Le Bon Bébé und sowas und das richtige Kochen und das richtige Heim, das ist gar nicht der sauber gestrüppte Fußboden, das ist jetzt irgendwie so wie die Hamptons, muss es zu Hause aussehen. Ich glaube, es gibt diese ganz starke wieder zurück in den glücklichen Schoß der Familie, in diese Rollen, die alle so wunderschön sind, Lilifee und Ding. Also diese Anfälligkeit für diese Klischees des Glücks. Ich würde also sagen, Neo Biedermeier ist ganz richtig beschrieben.
Aber ist das nicht der Rückzug aus der Überforderung?
Ich weigere mich und ich finde, das ist falsch. das als eine Überforderung zu sehen. Ich würde sagen, es ist eine doppelte Lust. Und da muss man jetzt mal wirklich über den deutschen Tellerrand gucken. Tut mir leid. Da müssen Sie jetzt mal wirklich nach Dänemark oder Frankreich oder auch Norditalien gucken. Ja. Ich halte das nicht für eine Überforderung. Das ist nur eine Überforderung, wenn man sich selber sagt, ich darf das beides nicht. Das eine schließt das andere aus. Ich muss dauernd schlechtes Gewissen haben. Wenn Sie das mal streichen mit dem schlechten Gewissen und wenn Sie das mal streichen, dass Sie das eigentlich nicht dürfen und dass Sie auf der einen Seite keine gute Ärztin und auf der anderen Seite keine gute Mutter sein können. Wenn Sie diesen Quatsch mal vergessen, dann ist das keine Überforderung. Ich wehre mich auch gegen diesen Begriff Doppelbelastung. Es ist keine Doppelbelastung. Es ist ganz normal, dass man Kinder hat und arbeitet. Das ist normal.
Aber nur es ist in Deutschland nicht normal, dass nur die Mutter zuständig ist.
Nee, da ja. eben andere Institutionen, also Kinder, so sein, Kindergärten, genau. Kindergrippen, Kindermädchen, Erzieherinnen, Sie können das natürlich Erzieher. Nicht machen, wenn Sie da.
Man muss die Last verteilen.
Natürlich. Genau. Dann das kann ist man ja das völlig leben. Klar.
Ja. Genau. Man kann auch, das gehört dazu, das würde ich als Soziologin auch betonen, man kann und sollte auch darüber nachdenken, ob wir die Erwerbsarbeit und die Form der Berufe und Karrieren und so weiter angemessen gestalten. Ja, ja. Auch da gehört das dazu. Ja, man muss ja nicht sozusagen eine Dauerpräsenz und eine Dauerverfügbarkeit haben, um sinnerfüllt und produktiv zu arbeiten. Wir können auch mit der Verteilung der immer weniger werdenden sozusagen Arbeit, könnten wir auch ganz anders umgehen. Auch in diese Richtung darf man auch mal denken. Ja? Also nicht nur sozusagen privat oder individuell die Eltern und die Personen adressieren, sondern auch mal über andere Zeit- und Arbeitsmodelle nachdenken. Für Frauen wie für Männer und für alle dazwischen im Übrigen.
Aber trotzdem. Es fehlt das Netzwerk. Das ist es. Ja, wenn stimmt. ich vor der wichtigen Präsentation plötzlich mit einem Magen-Darm-Kind zu Hause sitze und weiß aber, mein Mann hat vielleicht eine Führungsposition und der würde sich sowieso nicht zurücknehmen und jetzt den Tag zu Hause
dann
bleiben.
Dann haben Sie leider den falschen Mann ausgesucht,
ja, genau.
muss ich mal sagen.
Aber oder das genau, ist ja, aber da sind wir wieder beim Thema Väter.
Bemühen müssen. Und ich hab, oder Sie hätten, ja, also das ist, Sie haben völlig recht. Das ist, man muss es organisieren und genau. vor allen Dingen muss man es
und das ist schwieriger, weil es die Großfamilie so in vielen Fällen nicht mehr gibt.
Die ehemalige Familienministerin Christina Schröder bekam als erste Ministerin im Amt ein Kind, wollte allen zeigen, dass auch beruflich eingespannte Frauen Mütter sein können. Sie war dann aber schon im nächsten Kabinett nicht mehr mit dabei, weil sie mehr Zeit für ihre Tochter haben wollte. Ich frage nun noch mal ganz deutlich all diejenigen, die jahrelang gepredigt haben, es ist kein Problem, als Mutter voll berufstätig zu sein. Haben die sich etwas vorgemacht?
Nein, nee. Frau Schröder hat sowieso das Waterloo.
Wir sind ja auch gar nicht so traurig,
das war ja
dass
das Waterloo der Familienpolitik. Wenn man sagt, das ist alles freie Entscheidung, das ist einfach Quatsch. Man muss einfach sehen, dass es gesellschaftliche Rahmenbedingungen gibt, zum Beispiel das Ehegattensplitting, was ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, ja. Also was auch ist tatsächlich, wo der Staat fördert, dass die Frauen zu Hause bleiben, ja. Man muss diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehen. Ich halte das für absolut richtig, dass man Kinder und Karriere haben kann. Das können unsere ganzen europäischen Nachbarn auch. Ich weiß nicht, warum wir das nicht können. Wir sind nicht doof, wir sind nicht blöder. Kein Grund. Ja. Wir haben einfach nur die falsche Einstellung dazu. Und ich würde sagen, Frau Schröder ist das beste Beispiel dafür, dass wenn jemand glaubt, dass das alles eine Sache der freien Entscheidung ist, das natürlich Quatsch ist. Es ist keine Sache der freien Entscheidung. Übrigens hat sie es vielleicht auch nur vorgeschoben. Das kann ja auch sein.
Und ich würde, um sozusagen nochmal den großen Bogen zu schlagen, unsere Sendung oder unser Gespräch thematisiert Regretting Motherhood, das Bereuen von Mutterschaft. Und so wie Frau Schröder nicht für alle Frauen oder Mütter, die erwerbstätig sind, steht, stehen auch nicht alle in dieser Studie, diese befragten Frauen, also für das, was Frauen als Mütter empfinden. Anders gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt nicht das eine Modell und die eine Variante. Und weil manche nicht zufrieden sind oder scheitern in Anführungszeichen oder es für sich ablehnen, ein bestimmtes Modell zu leben, heißt es nicht, dass dieses Modell oder diese Form grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist. Man muss ausprobieren, was sozusagen geht und was nicht geht. Ohne aber, und das würde ich auch nochmal betonen, ohne von vornherein zu glauben, dass ein bestimmtes Modell eigentlich unmöglich ist.
Und ohne die anderen Mütter zu verurteilen. Ja. Also was ich jetzt gerade wieder gehört habe, war, ja, die hat es halt nicht hingekriegt. Also das
ist dieser, ich weiß,
das ist
was
genau
Sie
das,
Sie meinen,
was Müttern so schwer im Magen liegt.
Zwischen dieses Müttern, ne?
Verurteilt
ja, ja.
werden,
ja.
dieses, die hat es nicht gepackt, ha, ich pack's aber. Oder ich glaube, ganz viele hätten diese Rolle vielleicht nicht hingekriegt mit einem Ministerposten und einem Kind, das man liebt und über das sich die Prioritäten einfach komplett verschieben. Das ist etwas, das man erst eben durch die Mutterschaft erfährt und das man vorher auch nicht voraussehen kann. Ich habe das mit der Dame, die ihre Mutterschaft bereut, in meinem Weltartikel Die hat sich ja vorher auch Kinder gewünscht. Sie hat sich auch Gedanken gemacht. Und sie kann jetzt im Nachhinein nicht verstehen, dass sie schon so viele Entscheidungen getroffen hat, die richtig waren. Und dass diese Entscheidung sie eben so übermannt, dass sie bereuen muss oder kann.
Und das ist aber doch, das hatte ich versucht vorhin auch schon zu sagen, das kennen wir aus vielen Kontexten. Also es ist für uns vielleicht noch oder im Moment besonders schwierig, das in Bezug auf das Muttersein zu sagen. Aber an vielen anderen Stellen wissen wir, dass es zum Leben dazugehört, dass man eben auch manche Dinge bereut, ein bisschen das Leben als auch Trial and Error angehen kann und eben nicht alles vorher genau bestimmbar, planbar, kontrollierbar ist. Und warum sollte das nicht auch mal mit Kindern oder mit der Mutterschaft so sein?
Albtraumkind, warum bereuen Frauen, dass sie Mutter sind? Darüber diskutierten Professor Dr. Paula Irene Willer vom Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gleichfalls von dieser Universität Professor Dr. Barbara Finken vom Institut für Romanische Philologie und Lisa Harmann, freie Journalistin und Autorin aus Overath. Ihnen vielen Dank für die guten Gedanken, die Sie eingebracht haben, für Ihre Offenheit, persönliche Offenheit auch in dieser Diskussion. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.